Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientierte Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Bei mir wie immer Christian und Julian. Herzlich willkommen.
Servus Daniel.
Hi zusammen.
Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, über Anregungen.
Genau, wir wollen euch da auch gleich mal wieder mit ins Boot holen, denn ihr dürft mitentscheiden, welchen Spieler wir als nächstes analysieren. Könnt da gerne mal in Spotify oder wie immer auf den Social-Media-Kanälen euren Input geben.
Ja, wir haben letzte Woche damit angefangen, während der Woche zusätzlich zu unserem Podcast eine Analyse über einen Zweitligaspieler zu veröffentlichen. Letzte Woche war es Muslia von Paderborn. Die Analysen findet ihr dann wie gewohnt auf Social Media unter ballorientiert oder auf unserer Webseite. Und ja, wie gesagt, werden da ein paar Sachen zur Auswahl stellen. Spotify und Social Media, stimmt da gerne ab. Und die Analyse dazu erhaltet ihr im Laufe der Woche.
11. Spieltag, Fürth, Osnabrück. Lass uns mal in die untere Tabellenhälfte ausnahmsweise schauen zum Anfang. Ich sag's mal so, als Osnabrücker kann man in Fürth durchaus verlieren als Aufsteiger. Aber das 4-0 war schon heftig, oder Julian?
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Fürth ist aktuell recht stabil, 10 Punkte aus 5 Spielen geholt. Vor allem daheim sind sie eben wirklich gut. Auch diesmal mit einer sehr überzeugenden Leistung. Aus meiner Sicht die beste der Saison, wenn man das Paderborn-Spiel am ersten Spieltag, wo sie ja fast das ganze Spiel in Überzahl waren, mal außen vor lässt. Aber ja, war auch ein schwacher Gegner mit Osnabrück. Für Osnabrück ist es jetzt auch die zweite schmerzhafte Niederlage in Folge. Und es war über 90 Minuten eine sehr einseitige Partie. Und ja, deswegen 4-0 vielleicht ein bisschen zu hoch, aber der Sieg ist komplett verdient.
Trainer Tobi Schweinsteiger war nach dem Spiel wirklich sehr, sehr enttäuscht und hat von Defiziten in der Intensität und auch von fußballerischen Defiziten gesprochen. Kannst du das so teilen? Kannst du da mitgehen?
Ja, da gehe ich definitiv mit. Es war eigentlich in jedem Abschnitt war es zu wenig aus Osnabrücker Sicht. Ich fange an gegen den Ball. Sehr wenig Zugriff, vor allem im höheren Anlaufen. Haben sie Fürth einfach gar nicht gepackt, einfach gar nicht gegriffen bekommen, sage ich mal. Hatten nur 4 hohe Balleroberungen im ganzen Spiel. Das ist deutlicher Saisontiefstwert für Osnabrück. Da hat auch die Systemumstellung im zweiten Durchgang wenig gebracht. Schweinsteiger hat dann nochmal vom 4-2-3-1 auf ein 3-4-1-2 umgestellt. Aber ja, auch das hat nichts verändert. In der Folge hatte Fürth so viel Ballbesitz mit 60%, eine hohe Passquote mit 86% und so wenig lange Pässe wie seit dem Paderborn-Spiel nicht mehr. Und ja, deswegen Fürth, ich will es nicht sagen, leichtes Spiel, aber war da auf jeden Fall sehr überlegen. Fürth hatte aber, muss man auch sagen, jetzt auch nicht zwingend Chancen für 4 Tore. Expected Goals von Fürth liegen am Ende bei ca. 1,5. Von dem 1,5 ist ja ein großer Teil auch der Elfmeter von Rogotta, der mal wieder verschossen hat, wie schon in der Vorwoche beim HSV. Ansonsten in der ersten Halbzeit Fürth dennoch mit wenig klaren Abschlüssen, ist jetzt auch nicht die größte Fürther Stärke aus dem Ballbesitz was zu entwickeln. Aber ein überragender Freistoß von Julian Green kurz vor der Halbzeit war dann der Dosenöffner. Und ja, im zweiten Durchgang Fürth dann eiskalt vor dem gegnerischen Tor gewesen. 3 Abschlüsse, 3 Tore und so kam das 4-0 zustande.
Beim VfL Osnabrück ist ja in der Verteidigung wirklich einiges sogar ganz gut gelaufen, trotz der hohen 4-0 Niederlage. Aber ich habe das Gefühl, vorne im Sturm ist so ein bisschen tote Hose.
Ja, du sagst es, gegen den Ball, okay, gut gelaufen, klingt natürlich hart bei 4 Gegentoren. Ich meine, Osnabrück hatte wenig Zugriff, ich habe es gesagt, wenig hohe Balleroberungen. Aber wie du sagst, offensiv ist eben auch ein Riesenproblem. Haben jetzt zum 4. Mal in den letzten 6 Spielen kein eigenes Tor erzielt, haben nur 4 Schüsse abgegeben, nur einer davon kam aufs Tor. Expected Goals von Osnabrück aus dem gesamten Spiel liegen bei 0,13, also wirklich ein katastrophaler Wert. Hatten nur 2 Ballaktionen im gegnerischen 16er, also ja, hart gesagt, keine Ahnung, wie die ein Tor schießen wollten. Der Grund auch aus meiner Sicht recht einfach ausgemacht, neben dem, dass es wahrscheinlich auch eine Frage der Qualität ist. Ballsicherheit fehlt einfach komplett unter Gegnerdruck. Im Spielaufbau ganz tief ist meiner Meinung nach immer noch okay. Aber nach vorne kommt man eben selten. Im Mittelfeldzentrum ist man meiner Meinung nach immer zu unpräzise, extrem viele technische Mängel. Wenn man dann mal vorkommt, trifft man oft die falsche Entscheidung. So hat man auch immer wieder Ballverluste, durch die man Gegentore kassiert. Übrigens die meisten der Liga nach Ballverlust. Und sowas eben auch gegen Fürth wieder ganz viele Bässe ins Fürther Gegenpressing reingespielt und dann immer wieder verloren. Deswegen, wie gesagt, irgendwo eine Frage der Qualität, aber ja, es reicht einfach aktuell nicht.
Frage der Qualität am 11. Spieltag. Meinst du, man wird sich in der Winterpause verstärken müssen?
Ja, das glaube ich schon, dass man das muss. Ist offensichtlich, dass es da Defizite gibt, auch ja, wenn jetzt nicht alles schlecht am Kader ist, was auch bei besorgniserregend ist. Du hast es eingangs ja schon gesagt, Schweinsteiger auch mit der Intensität nicht einverstanden. Deswegen, ja, wie gesagt, Frage der Qualität ist eine. Aber im Abstiegskampf die oft zitierten Tugenden, die ich eigentlich selber nicht mag, aber muss man hier schon zu Rate ziehen. Zweikämpfe, viel laufen, Basics abrufen, hat eben auch gefehlt. Gegen Fürth hat man weniger als 45% der Zweikämpfe gewonnen, das ist jetzt noch nicht so entscheidend. Aber obwohl Fürth deutlich mehr Ballbesitz hatte, ist Fürth 8 Kilometer mehr gelaufen. Fürth hat circa 40 Sprints mehr geboten. Das ist schon, ja, das sollten die Alarmglocken losgehen bei Osnabrück, denn so in der Verfassung, in diesem Gesamtpaket ist Osnabrück aktuell nicht zweitligatauglich. Das zeigt auch die Tabelle. Aber wie gesagt, will ich nicht vergessen, auf der anderen Seite Fürth, jetzt viel über Osnabrück gesagt, Fürther sind gut drauf daheim, sehr stabil, haben daheim einen ganz guten Mix aus Offensive, die Zorniger ja eigentlich immer präferiert und trotzdem eine Kontrolle, einer gewissen Balance, einer gewissen Konterabsicherung. Ja, das daheim, auswärts ist anders, auswärts ist man nach wie vor ohne Sieg, das muss man auf jeden Fall ändern, um aus dem Tabellenmittelfeld, in dem er jetzt noch steckt, rauszuklettern, aber ja, ob das klappt, sehen wir dann nächste Woche.
Du sagst es, nächste Woche FC Kaiserslautern empfängt die Fürther. Man stelle sich mal vor, die Fürther Maschine käme endlich auswärts auch mal ins Rollen. Ist ja fast schon nicht auszudenken. Osnabrück hingegen trifft nächste Woche auf Holstein Kiel. Und da spannen wir den Bogen zum Spiel Holstein Kiel gegen den FC Nürnberg. Ein Spiel, in dem der FC Nürnberg mit Sicherheit kein Favorit war, doch mit überlegener und wirklich toller Spielgestaltung ein 2:0 Auswärtssieg auf die Reihe brachte.
Ja, richtig. Also ich fand, es war wirklich eine sehr reife Leistung der Nürnberger, der jungen Nürnberger Mannschaft. Ein gutes Spiel über 90 Minuten, hatten lange Zeit die Kontrolle. Wie gesagt, fast über die gesamte Spielzeit kaum Torchancen für Kiel zugelassen, geschweige denn wirkliche Drangphasen. Vielleicht in der Anfangsphase Kiel etwas aktiver, da auch mit einem Distanzschuss von Holtby an die Latte, aber insgesamt wirklich ein guter Auftritt der Nürnberger.
Nürnberg-Trainer Fjell musste auf den Außenverteidigerpositionen auf Brown und Jamra verzichten. Wie hat er das geschafft, Christian?
Ja, Valentini und Handwerker kamen eben für die beiden rein und man muss wirklich sagen, es hat richtig gut geklappt, beide wieder eher invers gespielt, das heißt in die Mitte gerückt, vor allem Handwerker hat da die Rolle von Chamra übernommen, da häufig auf die 6 gegangen, um da im Spielaufbau mitzuwirken. Finde ich auch, dass das nochmal ein gutes Zeichen für die Nürnberger ist, dass eben dieses System nicht von Einzelspielern abhängig ist, sondern wirklich vom System, vom Großen und Ganzen, das offensichtlich aktuell zu funktionieren scheint. Auf der anderen Seite die Kieler erstmals mit einer engen Raute in dieser Saison, heißt im 4-1-2-1-2. Ja, wirklich interessant, dass aktuell die Neuzugänge um Ivesic, Maschino und Simakala auf der Bank sind. Genauso wie eigentliche Stammkräfte wie Pichler und Skripski, also eine durchaus namhafte Bank bei den Kielern.
Man hatte so Anfang der zweiten Halbzeit das Gefühl, wer hier ein Tor schießt, kann das Spiel durchaus siegreich gestalten. Wie haben es die Nürnberger letztendlich aber geschafft?
Ja, ich denke, Schlüssel war mal wieder ein sehr kontrolliertes Ballbesitzspiel der Nürnberger, die zwar nur in Anführungszeichen 45% Ballbesitz hatten, aber dieser war eben sehr hochwertig, 85% Passquote, 16 Schüsse aus dem eigenen Ballbesitzspiel kreiert. Wirklich ein Top-Wert, auch der beste Wert für die Nürnberger in dieser Saison. Jeder zweite Angriff somit aus Ballbesitz, der in einem Torschuss gemündet ist, das ist mit 50% Quote wirklich ein Top-Wert und deutlich über dem Saisonschnitt von 30%, was ohnehin schon kein schlechter Wert ist. Ja, gleichzeitig waren die Nürnberger auch gegen den Ball sehr kompakt. Kiel beispielsweise nur 8 ihrer 26 Ballbesitzangriffe zum Abschluss gebracht, heißt deutlich ineffektiver, aber eben auch mit weniger Angriffen, obwohl man mehr Ballbesitz hatte. Das unterstreicht eben nochmal die Qualität des FCN, aber zeigt auch, dass Kiel enttäuschte.
Die Kieler kamen gefühlt kein Mal so richtig, sehen wir jetzt mal von den Lattenkracher von Luis Holtby ab, gefährlich in die Offensive, oder?
Ja, es war eben ein wichtiger Faktor, dass Nürnberg das Mittelfeld kontrolliert hat. Kiel kam da selten im Angriffsdrittel ins 1 gegen 1. Stattdessen hat der Club sehr viele Defensivduelle schon im Mittelfeld geführt und auch gewonnen, nämlich 67% ihrer Defensivduelle im Mittelfeld geführt, nur 19% im eigenen Drittel führen müssen. Ja, das sind wirklich super Werte. Man hat es geschafft, hoch zu verteidigen, die Kieler weit wegzuhalten. Zum Vergleich, gegen St. Pauli mussten die Nürnberger fast 60% ihrer Defensivduelle im eigenen Drittel führen. Ja, demzufolge gab es auch deutlich mehr Balleroberungen im Mittelfeld gegen Kiel. Das waren 48. Auch das war Bestwert in dieser Saison für den Club. Ja, offensiv hingegen hatte man immer wieder Phasen, in denen man sich im letzten Drittel festgespielt hat. Häufig über die beiden Außenstürmer Okunuki und Goller, aber auch immer wieder durchs Zentrum über Usun, der immer sehr präsent war, auch 8 Schüsse abgegeben hat. Also ja, wirklich ein super Spieler in einem jungen Alter. Ja, und insgesamt eine gute Mischung im Angriff, auch wieder sehr kontrolliert in den Strafraum gekommen, statt blind reinzuflanken, wie es dann beim 1-0 war, wo, ja, ich denke, die Flanke schon so geplant war von Valentini auf den zweiten Pfosten und ja, das nicht unverdiente 1-0.
Ein Mann, der mich mit seiner Leistung total überzeugt hat, Tim Handwerker, nicht nur wegen seines Tors. Auch für dich Man of the Match?
Ja, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, wie ich schon gesagt habe, mit dieser Rolle als inverser Linksverteidiger da, als Sechser mehr oder weniger im Spielaufbau, nicht nur wegen seines Tores, sehr aktiv mit 5 Abschlüssen, wie eben auch beim Tor aus der Entfernung, 86% Passquote dazu, ja, im Spiel. Im Übergangsspiel ins letzte Drittel sehr präzise mit 9 von 11 angekommenen Pässen. Ja, er hat einfach seine Stärken in der Offensive, hat er auch selbst gesagt, aber auch defensiv die Seite gut zugemacht.
Ja, bei dem Loblied auf den FC Nürnberg könnten wir fast schon denken, wir wären Clubfans. Alles in allem war das aber trotzdem kein Offensivfeuerwerk, was wir gestern gesehen haben, oder?
Ja, richtig, das gehört auch zur Wahrheit. 21-14 Schüsse für die Nürnberger klingt erstmal viel, aber letztendlich waren da auch wenig gute Chancen dabei. Wie gesagt, viele Abschlüsse aus der Entfernung, also insgesamt eher ein, ja, chancenarmes Spiel, was zumindest die Qualität angeht. Zwischen den Strafräumen sah es bei beiden Mannschaften nicht schlecht aus. Auch Kiel mit 86% Passquote. Ja, keine Leistung, für die man sich schämen muss. Aber letztendlich, ich habe es anfangs gesagt, die jungen Nürnberger wirkten einfach reifer. Muss man eben auch erstmal schaffen, in Kiel so wenig zuzulassen. Ja, vorne hingegen, wie gesagt, oft bis zum 16er sehr stark gespielt und dann eben auch das nötige Glück beim 1-0 gehabt und insgesamt dennoch ein verdienter Sieg für die Clubberer.
Ja, man kann sagen, wenn Kiel einfach mal einen besseren Tag erwischt, kann das Spiel auch ganz anders ausgehen.
Ja, richtig. Also Kiel war jetzt nicht meilenweit entfernt, aber eben in den entscheidenden Momenten zu ungefährlich, teilweise zu statisch in der Offensive, da wirklich kaum mal Tiefe kreiert. Ja, was dann auch wieder ins Bild passt, Pichler mit der Top-Chance per Kopf zum 1-1 und eine Minute später fällt eben das 0-2. Also ja, war nicht der Tag der Kieler, die sich auswärts offensichtlich leichter tun, wenn man mal auf die Punkteverteilung schaut. Jetzt in 6 Heimspielen nur 7 Punkten, auswärts dagegen 12 Punkte in 5 Spielen. Also ja, da ist zu Hause definitiv Nachholbedarf.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Osnabrück nächste Woche gegen die Kieler Störche. In Nürnberg das Duell der Freunde, der Altmeister, der Club aus Nürnberg trifft auf Schalke. Wir dürfen gespannt sein. St. Pauli, Grüße gehen raus zu Elisabeth. Wir wissen jetzt, dass euch das Sankt heilig ist. St. Pauli gegen den KSC 2-1. Der Matchplan von Christian Eichner wäre fast aufgegangen. Man hat lange Zeit geführt. Was war der Matchplan? Was hatten die Karlsruher vor?
Ja, war für mich sehr spannend, vorher zu sehen, was der KSC sich ausdenkt. Wenn man überlegt, vor der Länderspielpause, also eine sehr schlechte Phase hatten, haben sie gegen ähnlich dominantes Team Magdeburg sehr defensiv agiert im flachen 4-4-2. Jetzt nach der Länderspielpause gegen Schalke daheim mit der 4-Raute-2 sehr offensiv agiert, Angriffspressing. Und einfach, ja, wie gesagt, sehr offensiv gespielt. Deswegen war ich sehr gespannt, was sie sich bei St. Pauli eben ausdenken. Und ja, man muss sagen, sie haben einen guten Mix gefunden aus kompaktem Verteidigen, aber immer mal wieder auch hoch rausstechen. Sind der Raute treu geblieben im Mittelfeld. Und es hat vor allem zu Beginn des Spiels sehr gut funktioniert, haben das Zentrum gut verdichtet, hatten in den Anfangsminuten sogar mehr Ballbesitz. Und allgemein war das Spiel in den ersten 20 Minuten recht ausgeglichen. Und sie haben es geschafft, St. Pauli so eben gut vom eigenen Tor wegzuhalten.
Ab Mitte der ersten Halbzeit kam St. Pauli wirklich mehr ins Spiel und war dann auch richtig am Drücker.
Ja, also ich bin bei dir. Nach der Anfangsphase hat St. Pauli zumindest Stück für Stück mehr Spielkontrolle übernommen. Aber ja, muss ich auch dazu sagen, ähnlich wie es letzte Woche gegen Paderborn mal nicht die Souveränität im eigenen Spiel gehabt, sind nicht perfekt in die eigenen Abläufe gekommen, was die große Stärke ist, sind nicht so gut ins eigene Positionsspiel gekommen und haben auch in der Folge die meisten langen Pässe bislang der Saison in der ersten Halbzeit gespielt. Und ja, das 1-0 fällt dann durch Matanovic, ex-St. Pauli-Spieler, kurz vor der Halbzeit. Muss man aber auch sagen, das war jetzt auch nicht zwingend verdient. KSC hatte offensiv auch sehr wenig. Aber ja, KSC hat es, wie gesagt, sehr gut verteidigt im ersten Durchgang.
Elias Saad, einer der auffälligsten Akteure der diesjährigen zweiten Liga, kam erst zur Pause. Warum hat Hürzeler so lange gezögert?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Saad letzte Woche, wir haben es ja angesprochen, einen sehr schlechten Tag hatte gegen Paderborn, war deswegen jetzt draußen zur Halbzeit, kam dann zur Halbzeit rein, hat auch viel Schwung gebracht. Allgemein Hürzeler wieder gut umgestellt, wie schon in Paderborn zur Halbzeit. Und deswegen St. Pauli von Anfang an deutlich kontrollierter. Im zweiten Durchgang hatten sie auch 67% Ballbesitz, haben besser die Zwischenräume gefunden. Aber das muss man auch dazu sagen, es hat schon auch wieder gedauert, bis man richtig torgefährlich wurde. Hürzeler hat dann nach gut einer Stunde umgestellt auf eine Doppelspitze im Sturm. Simon Zoller, zweites Spiel absolviert, neben Eggestein kam rein. Schienenspieler waren dann eben auch komplett offensiv ausgerichtet. Links Saad, immer wieder nach vorne, immer wieder reingezogen. Rechts Metcalf, das gleiche eben auf der anderen Seite, also wirklich extrem offensiv ausgerichtet. Und ja, durch die zwei Spitzen, ich habe es angesprochen, Zoller, Eggestein, haben sich automatisch mehr Räume auf den Flügeln ergeben. 11 der 14 Flanken von St. Pauli wurden eben auch im zweiten Durchgang geschlagen, weil sie einfach mehr Platz auf dem Flügel hatten, da offensiver ausgerichtet waren. Und eine solche Flanke führt dann eben auch zum 1-1, mal wieder stark von Eggestein gemacht. Aber, muss man auch dazu sagen, KSC Überzahl in der Situation. So ein Gegentor darfst du dann noch einfach nicht bekommen, wenn du beim Tabellenführer dreifach punkten willst oder eben überhaupt punkten willst.
Ja, das 1-1 fiel erst in der 80. Minute. Wie hat St. Pauli das gemacht?
Ja, Schlussphase, St. Pauli ist dann eben all in gegangen. Ich habe es gesagt, sehr offensiv aufgestellt, sehr offensiv eingestellt. Die Räume, die Position sehr, sehr weit nach vorne geschoben. Also wirklich Einbahnstraßenfußball in der Schlussphase. KSC gar keine Entlastung mehr gehabt. Aber für mich eben das Ausschlaggebende, die Hürzeler Elf einfach immer geduldig geblieben. Sie haben nichts Verrücktes gemacht, auch wenn ein bisschen Unruhe sogar im Publikum aufkam. Passquote, zweiter Durchgang nicht umsonst, 4% höher als in Durchgang 1. Das war für mich der Schlüssel zum Erfolg. Aber, das muss man eben auch dazu sagen, ja, es kam fast so ein bisschen, wie es kommen musste, beim Lauf, den St. Pauli, den der Spitzenreiter aktuell hat. Es war ein Traumtor, eine Direktabnahme von Joker Treu. Und ja, war eben dann auch das nötige Quäntchen Glück in der Nachspielzeit dabei, das du eben hast, wenn es so läuft, wie es eben läuft aktuell.
Du hast es gerade erwähnt, ein Wahnsinnstor von Treu. Spät das Spiel gedreht, dennoch verdient?
Ja, für mich ist es über 90 Minuten schon ein verdienter Sieg. Auch wenn, das muss man ganz klar so sagen, der KSC ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Expected Goals belegen schon, dass es verdient war. Die liegen bei 2-0,6. 18 Schüsse hat St. Pauli davon abgegeben, 5 nur der KSC. Man muss aber auch dazu sagen, die Hälfte der 18 St. Pauli-Schüsse kam von außerhalb des 16ers. 62% Ballbesitz über 90 Minuten für St. Pauli, 27-7 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Ja, also schon verdient, aber beide Teams fast 125 Kilometer gelaufen, also wirklich sehr intensiv. Sie haben sich nichts geschenkt. Und ja, man muss festhalten, St. Pauli hat gezeigt gegen Paderborn und auch jetzt, dass sie eben auch mit Rückschlägen umgehen können. Und wie schon angesprochen haben, aber auch das nötige Quäntchen Glück aktuell auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite der KSC, meiner Meinung nach auch auf dem richtigen Weg aktuell unterwegs. Haben vieles richtig gemacht, ein gutes Spiel gemacht. Aufwärtstrend geht da definitiv nach oben nach der Länderspielpause. Und ja, mit der Leistung vom vergangenen Wochenende bin ich mir sicher, dass sie gegen viele Gegner noch Punkte holen werden. Und ja, haben eigentlich nichts im unteren Drittel zu suchen, wo sie aktuell stehen.
Nächstes Spiel, Elversberg empfängt die St. Paulianer. Der KSC fährt nach Paderborn. Ja, Heimdebüt für Trainer Gerrards auf Schalke und er durfte sofort am eigenen Leibe erleben, was das Besondere an diesem Verein ist. Da hängt man in der zweiten Liga wirklich am Fliegenfänger und doch wird die Mannschaft zu Hause gegen Hannover empfangen, als ob es gerade um die Champions League Quali geht. Aber es durfte noch eine andere Premiere gefeiert werden, Christian.
Ja, richtig. Zum einen war es natürlich der erste Sieg für den neuen Trainer mit 3:2 und zum anderen ist den Schalkern etwas gelungen, was ihnen an 10 Spieltagen vorher nicht gelungen ist. Ich hatte es in den letzten 2 Wochen schon erwähnt, man hat erstmals mehr Zweikämpfe als der Gegner gewonnen in dieser Saison und ja, schon gibt es einen Sieg. Allerdings, so einfach ist dann dieses Spiel auch nicht zu erklären.
Wie hat es Gerrards geschafft, seine Knappen so auf Sieg einzustellen?
Ja, er hat da offensichtlich einen pragmatischeren Ansatz gewählt, eben ein schnelles Spiel nach vorne, hat man dann auch schon in der Aufstellung sehen können, da ordentlich Tempo auf den Rasen gebracht, kein Zielspieler vorne drin, kein Terodde, dafür eben Lasme und Karaman vorne drin, die da ja ordentlich Tempo machen sollten, genauso Mohr über links mit gutem Tempo. Ja, und demzufolge ist man dann auch mehr Risiko im Spiel nach vorne gegangen. Passquote lag nur bei 76%, das war Saisontiefstwert. Vor allem vertikal kamen nur 60% der Pässe an, also keine spielerische Glanzleistung, aber darum geht es bei Schalke aktuell auch nicht. Ja, umso wichtiger, dass man eben gewinnt.
Sehr überrascht für mich, Matriziani auf rechts.
Ja, richtig, Matriziani auf der rechten Schiene, wie schon im Testspiel vor 2-3 Wochen gegen Almelo. Ja, sicherlich nicht, weil er so viel Offensivpower ausstrahlt, auch wenn er das 1:0 mit einer schönen Flanke vorbereitet, sondern weil er da ganz klar Derrick Köhn ja, in fast schon Manndeckung nehmen sollte, ihn verteidigen sollte. Hat allerdings nur bedingt geklappt, sah teilweise etwas unbeholfen aus bei Matriziani, der mal wieder sehr häufig ins 1-gegen-1 musste. Das habe ich damals schon gegen Rehse erwähnt, wurde da auch wieder oft alleine gelassen. Dann wird es natürlich schwierig gegen solche schnellen Dribbler, hat nur 7 seiner 15 Defensiv-Zweikämpfe gewonnen. Aber eben auch mit Ball Probleme gehabt, nur 59% Passquote, dazu das 1:1 mit verschuldet. Also ja, klar, 1:1 war dann auch kollektives Versagen, aber Matriziani aktuell nicht in Bestform, auch wenn die Position sicherlich nicht seine beste ist.
Waren die Schalker endlich mal über 90 Minuten die bessere Mannschaft?
Ja, schwer zu sagen in diesem Spiel. Was man sagen kann, war, dass Hannover von der Spielanlage da eher die bessere Mannschaft war, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden, also ja, ohne den Elfmeter nur knapp ein Expected Goal kreiert. Also muss man da Schalke defensiv ja schon loben, haben das relativ gut gemacht, auch wenn es nicht immer sattelfest aussah. Kaminski da mit einigen Unsicherheiten, aber letztendlich fehlten die Großchancen für 96 bis auf einen Kopfball in der ersten Halbzeit. Ja, allgemein erste Halbzeit ein Spiel mit wenig Chancen, wie schon gesagt, Hannover eher mit der besseren Spielanlage, mit besseren Phasen. Allerdings hat so ein bisschen der letzte Punch gefehlt, hat auch Leidl selbst gesagt. Schalke hingegen in der ersten Halbzeit noch etwas kontrollierter im eigenen Ballbesitz, aber eben auch mit Problemen ins letzte Drittel zu kommen. Umschaltaktionen nicht sauber zu Ende gespielt. Das Duo vorne drin mit Karaman und Lasme hat grundsätzlich ja, Potenzial ausgestrahlt. Beide mit gut Tempo, Karaman mit guten Aktionen, auch Lasme mal geschickt. Allerdings hat es dann oft mal nicht gereicht. Ja, auch wenig Flanken bei den Schalkern, weil eben auch der Zielspieler fehlte. Umso kurioser, dass dann die einzige Schalker Flanke in der ersten Halbzeit zum 1:0 führt, als lass mir der Ball vor die Füße fällt.
Lass uns über die zweite Halbzeit reden. War da mehr los?
Ja, schwer zu sagen. Wieder mal Schalke ja, im Ballbesitzspiel dann deutlich unsicherer. Da landet da jeder dritte Pass beim Gegenspieler, haben es dann dennoch geschafft, in der Ordnung zu bleiben und ja, viele Tempo-Gegenstöße zu verhindern. Also die defensive Stabilität war definitiv Grundlage für diesen Erfolg. Ja, vorne hatte man dann auch etwas ja, Glück gehabt. Lino Tempelmann natürlich überragender Mann in dieser Partie gewesen, nicht nur wegen seines 2:1. Ja, war immer gewillt, spielerische Lösungen zu finden, dazu wirklich viel Einsatzwille ja, gezeigt und damit auch das Publikum stellenweise begeistert, hat 75% seiner Defensivduelle gewonnen, also sicherlich bester Schalker und war dann auch ja, mitentscheidend, dass man letztendlich in der zweiten Halbzeit noch 2 Tore erzielt hat.
Ja, Christian, das klingt letztendlich nach einer bitteren Niederlage für Hannover.
Ja, war durchaus bitter. Man hat in der zweiten Halbzeit mehr fürs Spiel gemacht. Es gab Phasen, da hatte man ja, das Gefühl, gleich fällt das 2:1 für die 96er. Aber wie schon gesagt, irgendwas hat da gefehlt. 2 richtig gute Chancen liegen lassen. Auch oftmals Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt. Ja, teilweise auch gefährlich gewesen über Durchbrüche, über den Flügel, nicht nur über Köhn, sondern auch dem, also deutlich balancierter als sonst. Aber wie gesagt, ein paar Prozentpunkte in der Offensive haben diesmal gefehlt. Letzter Pass, falsche Entscheidung, auch zu geringe Intensität, wie Leitl angemerkt hat, auch mit Ball, deswegen ja, durchaus bitter.
Man könnte durchaus sagen, offensiv zu wenig und hinten drin war man zu ungeschickt, oder?
Richtig, wenn man sich dann die Gegentore nochmal im Einzelnen anschaut. Klar, 1-0, unglücklich fällt Lassmann der Ball vor die Füße. Beim 2-1 sieht dann Zieler nicht gut aus beim Fernschuss von Tempelmann. Und auch beim 3-1 schießt man den Gegenspieler an, der dann im Lauf von Karaman landet. Allerdings kann da auch Zieler früher rauskommen und vielleicht den Ball abfangen. Also insgesamt muss man sagen, für die 96er selbst schuld. Sie haben Fehler gemacht. Allerdings muss man dazu auch sagen, Schalke muss die dann auch erstmal ausnutzen. Das haben sie eiskalt gemacht. Selbst ging zwar auch noch nicht so viel mit Ball, aber kämpferisch hat man den Fans was geboten. Das war auch die Grundlage für diese Leistung. Dazu ein Mörkin in neuer Rolle als Linksverteidiger hat durchaus gefallen. Eine sehr interessante Idee, hat da mit seinem Tempo einiges ablaufen können. 7 abgefangene Pässe. Ja, hat durchaus Zukunft, diese Position für ihn, auch mit Ball sehr aktiv gewesen. Ja, ob das jetzt letztendlich verdient war oder nicht für die Schalker, kann ich schwer einschätzen. Und den Schalker dürfte es auch ziemlich egal sein. Hauptsache mal wieder 3 Punkte und ein Erfolgserlebnis für die Knappen.
Kaiserslautern, HSV 3-3. Das war Topspiel am Samstagabend. Für jeden Fußballfan fast schon Muss. In den letzten sechs Spielen, ich weiß gar nicht, wie viele Tore gefallen sind, Julian.
Ja, tatsächlich, Samstag 20:30, aktuell Pflichttermin für jeden Fußballfan. Die Zweitligaspitzenspiele sind sehr attraktiv. Du hast gefragt, 33 Tore sind es tatsächlich in den letzten 6 Samstagabendspielen der zweiten Liga, 5,5 Tore pro Spiel. Ja, wirklich Wahnsinn. Auch diesmal wieder alles dabei, was man zumindest als neutraler Fußballfan sich an einem Samstagabend wahrscheinlich wünscht und was man gerne sieht. Als Trainer und Fan sieht man es vielleicht ein bisschen anders, aber ja, war ein sehr intensives Spiel. Sehr viele Sprints, am Ende 3-3. Keiner wahrscheinlich so richtig zufrieden. Beide wollten gewinnen, beide hätten gewinnen können. Aber ja, alleine das sagt es ja schon, am Ende geht der Punkt dann durchaus in Ordnung.
Frühe Führung durch den HSV. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, für den HSV läuft es wieder an und es klappt alles ganz gut.
Ja, der HSV kommt eigentlich super ins Spiel, richtig gut. Geht in Führung, komplett dominant gewesen am Anfang. In den ersten 15 Minuten 65% Ballbesitz für den HSV. Interessant finde ich, der FCK in der Zeit keine Balleroberung im Mittelfelddrittel gehabt. Also wirklich sehr tief verteidigt, ohne Zugriff. Der HSV immer wieder die Zwischenräume im 5-2-3 der Lauterer gefunden. Und ja, also wirklich ein sehr einseitiger Start, folgerichtig fast in Führung gegangen. Dann fällt es 1-1 ein bisschen aus dem Nichts. Ein paar Minuten später dann das 2-1 für Kaiserslautern. Und ja, danach war es aber ein ganz anderes Spiel.
Kann man sagen, dieses 1-1 für die Schuster-Elf war so der Game-Changer?
Ja, kann man schon sagen. Ich bin der Meinung, Kaiserslautern hat es mit, ja, nicht falsch verstehen, aber mit, wie so oft, recht einfachen Mitteln geschafft, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Der HSV ist dann gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Aber auch nichts Neues beim HSV, dass man auswärts nach einem Rückschlag ein bisschen einbricht, nicht mehr in sein Spiel findet, zwischen 2-1 und der Halbzeit dann Position nicht mehr so besetzt, wie es am Anfang noch der Fall war und ja, auch einfach Probleme gegen den Ball gehabt, weil Kaiserslautern hat immer wieder die rechte Seite überladen, die nominelle Doppelspitze aus Beuth und Tatschi hat es ganz gut gemacht, Beuth hat das Zentrum gehalten, Tatschi ist immer wieder nach rechts rausgezogen, dann kam ein langer Ball, im Idealfall hinter die Hamburger Abwehr und ja, dann mit Tatschi und Zimmer dann immer wieder den Bällen hinterhergegangen. Der FCK in der Zeit dann einfach physisch irgendwo überlegen gewesen. In der Zeit 60% Zweikämpfe gewonnen, 60% der Kopfballduelle. Und ja, dadurch, dass sie eben ganz viele Bälle von hinten raus lang gespielt haben, hat der HSV in der Phase dann nur eine hohe Balleroberung gehabt und kam einfach nicht irgendwie zu Ballgewinnen. Und ja, das war dann auf jeden Fall so, wie es bis zur Halbzeit weiterging.
Eine Personalie, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, Hatzi Kadunic. Ich würde sagen, in der Kreisklasse hätte er für die beiden Böcke wahrscheinlich 2 Kasten Bier in der Mannschaftskabine springen lassen müssen, oder?
Ja, das lasse ich mal so stehen. aber ja, Hatzi Kadunic auf jeden Fall mit keiner guten Partie. Viele, wie man so schön sagt, unforced errors. Ich meine, allgemein muss man sagen, dem HSV hat es nicht geschmeckt, die Spielweise von Kaiserslautern dann. Und eben dazu einfache Fehler in der Hintermannschaft. Du hast es gesagt, Hatzi Kadunic sieht mitunter nicht gut aus. Zum einen beim 3-1. Natürlich eine überragende Aktion von Beuth. Aber Hatzi Kadunic, der zusammen mit Ramos Beuth nie in den Griff bekommen hat, ist das eine. Aber allgemein die Konterabsicherung, wie der HSV in dem Moment steht, ist wirklich grausam. So kassierst du dann folgerichtig auch das Tor. Und ja, der HSV war allgemein immer konteranfällig gewesen.
Ganz kurze Frage. Ambrosius eine Alternative?
Ja, auf jeden Fall. Also Hatzi Kadunic hatte auch schon ein paar bessere Wochen zusammen mit Ramos. Aber ja, das war wieder ein Rückschritt zu den schlechteren Spielen. Vielleicht hat er das Ganze sogar nochmal getoppt mit seiner Leistung. Ambrosius natürlich nicht so der Mann, der am Ball seine Qualitäten hat im Spielaufbau, was für Walter ja schon Hauptkriterium ist bei der Auswahl seiner Innenverteidiger und allgemein seiner Spieler. Aber ja, könnte man auf jeden Fall mal probieren, ist zumindest gegen den Ball im Zweikampf gut. Und ja, bin ich gespannt, ob er mal eine Chance bekommt. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, aber ja, vielleicht belehrt mich Walter ja eines Besseren. Aber um zurückzukommen, wo ich vorher stehen geblieben war, der HSV eben immer wieder konteranfällig, ich habe es gesagt, 3:1 und auch allgemein auch dann, als sie zurückkommen, danach nochmal konteranfällig, der FCK in der zweiten Halbzeit mit einem unglaublichen Wert. In einer Halbzeit hatten sie 11 Konteraktionen, das ist wirklich absoluter Saisonrekord, hatten auch 6 Abschlüsse danach und können dann hinten raus auch noch mehr draus machen als ein Tor im zweiten Durchgang. Ja.
Kaiserslautern, wie in der letzten Woche, eine hohe Führung vergeigt, möchte man fast schon sagen, wo ist hier das Problem?
Ja, das eine war natürlich, dass der HSV nie aufgegeben hat. Das ist auch eine Qualität, hat er nochmal umgestellt, wo wir später dann nochmal drauf kommen. Dann dazu das 3:2, ist einfach auch viel Qualität von Meffert und Glatzel, aber auch schlecht verteidigt. Das ist eben auch so ein bisschen das Problem, was sich durchzieht. Aber um aufs 3:2 ganz kurz zu kommen, da sieht man dann auch die Qualität vom HSV, von Glatzel auch, super Tor. Aber Glatzel, muss man auch sagen, aus meiner Sicht teilweise zu egoistisch gewesen im Spiel. Hat manchmal mit der Hacke abgeschlossen, hat sich nochmal aufgedreht, anstatt einfach abzulegen 2-3 Mal. Also das ja, fand ich nicht so gut, aber ansonsten natürlich Glatzel wieder ein super Spiel. Zurück zum FCK. Das 3:3 ist dann natürlich extrem unglücklich. Ein krasser Torwartfehler von Kral, war eine Flanke von Muheim kurz hinter der Mittellinie, die er eben ja, komplett falsch einschätzt und der dann über ihn drüber geht. Allgemein die Kaiserslauterner Defensive aktuell die große Baustelle, haben noch nicht einmal zu null gespielt. Die Mannorientierungen in der Defensive stoßen aktuell immer wieder an ihre Grenzen. Das Vorwärtsverteidigen der Innenverteidiger bietet dem Gegner schon immer wieder Räume. Und ja, man muss sagen, in 4 der letzten 5 Partien haben die Pfälzer jetzt 3 Tore erzielt, aber trotzdem nur 2 Partien gewonnen von diesen 5 Spielen. Und ja, da sieht man, dass defensiv eben aktuell schon der Schuh drückt.
Du hast es erwähnt, Walter, Umstellung auf Dreierkette in der zweiten Halbzeit. Ist das ein Modell, das Zukunft hat für den HSV?
Wer sich wahrscheinlich freuen würde, ist Bakary Yatta, der meiner Meinung nach super geeignet dafür ist, rechts als Schienenspieler aufzulaufen. Hat allgemein ein gutes Spiel gemacht und hat dann auch rechts hinten, rechts Mittelfeld, eben aber alleine auf jeden Fall auf der Seite gut funktioniert. Dreierkette finde ich durchaus spannend beim HSV, hat Walter jetzt schon des Öfteren gewählt bei Rückstand. Nemeth dann vorne rein neben Glatzel, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Wäre durchaus spannend, das Ganze mal von Anfang an zu sehen, aber ist natürlich auch alles eine Frage der Balance, Konterabsicherung etc., ich habe schon drüber, aber muss man auch sagen, die ist ja im aktuellen System auch nur bedingt vorhanden, vor allem eben auswärts. Ja, glaube, dass da das Fehlen von Reis auch eine Rolle spielt für die Balance im Mittelfeld. Aber ja, prinzipiell Dreierkette wäre schon mal interessant zu sehen. Ob ich jetzt glaube, dass das in den nächsten Spielen auch von Anfang an passieren wird. Wenn du mich so direkt fragen würdest, würde ich wahrscheinlich Nein sagen.
Danke soweit. Wir kommen zum Ausblick. Der HSV empfängt Magdeburg. Kaiserslautern hat die Vierter zu Gast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf abwechslungsreiche Partien. Wien, Wiesbaden, Hansa Rostock 1:0, ein typisches 6-Punkten-Spiel in den Niederungen der zweiten Liga. War das eine bittere Niederlage für die Hanseaten?
Ja, auf jeden Fall, gerade weil es eben auch gegen einen direkten Konkurrenten ging und weil es dann auch so spät in der Partie war, der Siegtreffer für die Wiener. Ja, für Hansa sieht es aktuell nicht gut aus. 6 der letzten 7 Spiele verloren. Man muss dazu sagen, auch starke Gegner in dieser Zeit gehabt mit HSV, mit Lautern, mit Fürth und Kiel. Ja, gegen Braunschweig, einen Konkurrenten hat man dann gewonnen. Aber jetzt spätestens ja, mit der Niederlage gegen Wien ist das sicherlich mindestens eine zu viel und gibt Bedenken. Auch Alois Schwarz, der Trainer, sagt, wir hinken 3 Punkte hinterher. Ja, dabei muss man allerdings auch erwähnen, war nicht alles schlecht, wie schon letzte Woche gegen Kiel, aber wieder einmal fehlten die Tore.
Lass uns auf das Spiel schauen. Welches Team erwischte den besseren Start?
Ja, ich habe es gesagt, bei Hansa fehlten die Tore, vor allem, weil man eben in der ersten Halbzeit eigentlich eine gute Partie gemacht hat. Man hatte zwar nur 35% Ballbesitz, aber war trotzdem offensiv sehr gefährlich. 14:4 Schüsse, 2,2 zu 0,3 Expected Goals zur Halbzeit, darunter auch ein verschossener Elfmeter. Also eigentlich muss man zur Halbzeit führen. War da wirklich gefährlich nach Standards, neben dem Elfmeter nochmal zwei weitere Großchancen nach Ecke und Freistoß. Aber auch aus dem Spiel immer wieder mit Nadelstichen durch die Mitte mit schnellen und kurzen Ballbesitzphasen. Aber Wiesbaden eben sehr fehleranfällig mit individuellen Fehlern, die Rostock letztendlich nicht ausnutzen konnte. Ja, Wiesbaden hat da erstmal ja, von Rostock den Ball bekommen mit 65% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Viele Aktionen, ja, teilweise bis ins letzte Drittel auch sauber gespielt. 86% der progressiven Pässe kamen an. Aber dann im letzten Drittel fehlten die Ideen gegen Rostocker, die da selten in Not kamen und letztendlich auch ein glückliches 0:0 zur Pause für die Wiener.
Haben die Wiesbadener das in der zweiten Halbzeit besser gemacht?
Ja, tatsächlich wurde es dann deutlich besser, immerhin noch ja, mit deutlich mehr Ballbesitz als die Rostocker, aber zum einen deutlich gefährlicher nach vorne und zum anderen stabiler hinten. Rostock schien dann auch irgendwo ein bisschen verunsichert, nachdem man ja in der ersten Halbzeit so viel hat liegen lassen. Zweite Halbzeit ging dann echt kaum noch was nach vorne, nur noch 5 Schüsse, nicht mal 0,1 Expected Goals. Aber auch weil eben die Wiener weniger anboten, weniger Fehler machten. Im zweiten Durchgang dann aktiver im Angriffsspiel, 10:5 Schüsse, 4 davon nach Ecken. Standards eben ein großes Problem bei Hansa.
Klingt nach einem typischen 0:0. Dann kurz vor Schluss doch noch der entscheidende Treffer.
Ja, auch das wieder sehr bitter für Hansa. Das passt zur aktuellen Situation. Ein krummer, abgefälschter Schuss, der dann ja vor den Füßen vor Britain landet und letztendlich das 1:0 für Wien bedeutet. Ja, die ohnehin schon gebeutelten Rostocker verlieren dann oder beziehungsweise gewinnen dadurch nicht gerade Selbstvertrauen. In den letzten 2 Schüssen 40 Schüsse abgegeben, 5,4 Expected Goals kreiert, aber eben nur ein Tor kreiert. Also die Chancen waren an sich da, was Alois Schwarz sicherlich als Argumente für sich nutzen wird. Allerdings muss man auch sagen, Rostock hat große Probleme, selbst das Spiel zu gestalten. Sie sind häufig darauf konzentriert, eben auf Fehler des Gegners zu warten, statt selbst zu kreieren. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, als die Wiener defensiv deutlich stabiler waren, 73% ihrer Defensivduelle gewonnen haben, ging da wenig für Rostock. Ja, und der Trend spricht ganz klar gegen Hansa und auch gegen Alois Schwarz.
Die Aufsteiger aus Wien können jetzt 2 Siege gegen direkte Konkurrenten für sich verbuchen. Enorm wichtig, oder?
Ja, richtig. Also das sind sie den Rostockern aktuell voraus, diese wichtigen Siege. Dazu ja, gibt es auch in dem Ansatz, im spielerischen Ansatz, leichte Unterschiede. Die Wiener da etwas flexibler, denn sie können auch mal selbst das Spiel gestalten mit 83% Passquote. Ist das ja ein ordentlicher Wert. Für den Aufsteiger Rostock hingegen Schlusslicht mit nur 78% Passquote. Ja, auch wenn der Ballbesitz bei beiden durchschnittlich bei 45% liegt, kann da Wien häufiger mal Ruhephasen einbauen. Rostock hingegen, keiner spielt weniger Pässe im Spielaufbau. Ja, Wien zwar jetzt nicht um Welten besser in dieser Beziehung, aber eben Nuancen, die aktuell den Unterschied machen. Und ja, es wird ja eine schwierige Zeit für Alois Schwarz und seine Rostocker, denn es müssen dringend Punkte her.
Ja, dringend Punkte. Es wird nicht einfacher. Das Restprogramm der zweiten Liga, beziehungsweise das nächste Spiel. Rostock empfängt eine erstarkte Hertha. Düsseldorf bekommt Besuch von den Wienern. Man darf gespannt sein. Magdeburg gegen Elversberg 1:2, unser nächstes Spiel, das wir etwas genauer betrachten wollen. Für viele an und für sich eine eindeutige Sache, allerdings Elversberg hervorragend in die Zweitligasaison gestartet und so für die Fachleute wahrscheinlich nicht ganz überraschend, dieser Sieg.
Nein, für mich nicht überraschend. Ich glaube, Christian hatte es letzte Woche auch schon angesprochen, dass er Elversberg auf jeden Fall 3 Punkte in Magdeburg zutraut. Im Nachhinein kann ich leicht sagen, ich habe das auch für möglich gehalten, aber dem war tatsächlich so. Und so kam es dann auch. Natürlich jetzt die Stimmungslage, muss man sagen, bei beiden Clubs könnten gegensätzlicher nicht sein. Magdeburg 6-mal in Folge ohne Sieg, nach einem wirklich guten Saisonstart jetzt ins untere Drittel abgerutscht und auf der anderen Seite eben Elversberg nach einem unglücklichen Saisonstart, sage ich mal, jetzt 17 Punkte aus 7 Spielen, haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt, sind aktuell nur 3 Punkte hinter Platz 2, hinter Düsseldorf und dem HSV Und ja, und das Ganze war dann auch noch am Tag, glaube ich, der 5-jährigen Amtszeit von Horst Steffen. Also ein rundum gelungener Tag fürs Gästeteam.
Ja, man mag schon fast sagen, Magdeburg, Bonjour, Tristesse, eine sehr uninspirierte erste Halbzeit.
Ja, die erste Halbzeit war wirklich sehr ideenlos von Magdeburg. Nicht überraschend 70% Ballbesitz gehabt, aber das schon ein schlimmer Wert, zur Halbzeit 0,08 Expected Goals gehabt. Also wirklich keine Torchance. Letztendlich haben 55% der Positionsangriffe über die linke Seite vorgetragen im ersten Durchgang, aber sich da überhaupt nicht durchsetzen können. Deswegen hat Titz in der ersten Halbzeit dann auch schon zweimal gewechselt, hat dann Castanius für Schuler im Sturm gebracht, hat Gnaker für Condé im Zentrum gebracht, also war wirklich überhaupt nicht zufrieden und ja, hat dementsprechend auch früh dann umgestellt.
Das waren vorhin viele Vorschusslorbeeren für Elversberg, aber offensiv haben die ja wirklich auch jetzt nicht unbedingt überzeugt, oder?
Nein, also an sich war es ein klassisches 0-0 zur Halbzeit, wenn man sich mal den Spielverlauf anschaut, das 0-1. Ist ein langer Ball von Elversberg aus dem Magdeburger Gegenpressing so befreit. Magdeburg steht in dem Fall mal nicht gut in der Konterabsicherung. Und vor allem war es ein riesiger individueller Fehler von Jamie Lawrence, der allgemein zurzeit nicht gut in Form ist, ist dann auch zur Halbzeit ausgewechselt worden. Muss den Zweikampf gewinnen, also da gibt es kein Wenn und Aber. Stellt er sich sehr schlecht an. Der Abschluss ist dann natürlich von Rochelt auch stark gemacht. Und das 0-2 war ein ganz guter Angriff von Elversberg, Distanzschuss von Neubauer, allgemein der Linksverteidiger sehr aktiv nach vorne. Aber ja, du hast es gesagt, Elversberg hatte offensiv eigentlich auch wenig Ideen, hat wenig gemacht nach vorne. Expected Goals Wert von Elversberg zur Halbzeit 0,14. Also da wäre 0-0 durchaus verdienter gewesen. Was das Ganze auch nochmal unterstreicht, sind die Ballaktionen im gegnerischen 16er zur Halbzeit. Da hatte Magdeburg 4 und Elversberg 1, Magdeburg 0 Tore daraus, wie gesagt, geht in Ordnung, aber Elversberg aus einer Aktion im gegnerischen 16er 2 Tore zu machen, Hut ab.
Ich persönlich mag ja diese Spiele mit völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Die Magdeburger in Halbzeit 2 wie entfesselt aufgespielt, oder?
Ja, ich wusste gar nicht, dass du da so ein Faible für hast, wenn zwei Halbzeiten komplett unterschiedlich verlaufen.
Genau mein Ding.
Gut zu wissen, aber du sagst es ja, zweite Halbzeit, Spiel auf ein Tor, dann war Magdeburg wirklich komplett dominant, Ball hatten sie schon vorher viel, aber dann eben auch offensiv deutlich verbessert, Titz zur Halbzeit nochmal doppelt gewechselt, also zur Halbzeit dann schon 4 Wechsel vollzogen, zeigt auch, wie zufrieden er mit der ersten Halbzeit war, nämlich überhaupt nicht. Präzision im Spiel nach vorne war dann einfach eine ganz andere, 94% der progressiven, also raumgewinnenden Pässe von Magdeburg im zweiten Durchgang kam an. Das ist wirklich ein wahnsinnig guter Wert, vor allem zum Vergleich. Bei Elversberg war es im zweiten Durchgang 50% dieser vertikalen Pässe, die ankamen. Also ein großer Unterschied. Elversberg hat dann auch keinen Zugriff mehr bekommen. Aufs Ballbesitzspiel von Magdeburg sind nur noch tief gefallen, hatten 70% ihrer Balleroberungen im letzten Drittel, also im eigenen Drittel. Sind ansonsten ein Team, das sehr aktiv ist, durchaus mal hoch den Ball erobert und zumindest mal viele im Mittelfeld. Magdeburg dann in der zweiten Halbzeit 25 Ballaktionen im gegnerischen 16er, also fünfmal so viel, wie es allgemein im ersten Durchgang gab. Expected Goals in der zweiten Halbzeit 1,8 zu 0,2. Magdeburg folgerichtig dann auch das 1-2 gemacht. Elversberg hat es dann in der Schlussphase nur noch versucht, irgendwie zu überleben, hatten gar keine Entlastung mehr, dann auch vom 4-2-3-1 weg auf ein flaches 4-5-1 und wirklich nur noch tief gestanden. Aber ja, der Ball sollte nicht nochmal reingehen.
Ja, trotz starker zweiter Halbzeit wieder mal verloren, beziehungsweise jetzt 6-mal in Folge ohne Sieg. Man wird reden müssen in Magdeburg.
Ja, Magdeburg bekommt es einfach aktuell nicht hin, über 90 Minuten konstant zu spielen. Demzufolge gibt es natürlich auch ein bisschen Kritik an Titz. Verstehe ich auch jeden Fan, der sagt, jedes Mal haben wir viel Ballbesitz, aber die Ergebnisse passen nicht. Ich glaube aber nicht, dass ein großes Umdenken stattfinden wird und bin auch der Meinung, ja, dass es jetzt auch nicht zwingend nötig ist, klar mal situativ, dass man da Adaptionen und Anpassungen vornimmt, vor allem in der Konterabsicherung wäre das gut. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass vieles jetzt nicht schlecht ist, aber es sind einfach auch viele individuelle Fehler, die passieren, wie zum Beispiel viele einfache Ballverluste oder eben auch im Zweikampfverhalten von Lawrence vor dem 1-0. Und wenn man das abstellt, dann glaube ich auch, dass man auch bald mal wieder einen Sieg feiern darf.
Lass uns noch auf Elversberg zu sprechen kommen. Was macht die Mannschaft so stark?
Ja, man muss sagen, Elversberg durchaus ein bisschen ähnlich wie St. Pauli. wäre noch auf einem anderen Niveau aktuell mit einem richtig guten Lauf, mit dem nötigen Spielglück. Aber, das muss man auch sagen, das erarbeiten sie sich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Elversberg aktuell das Team mit den meisten Sprints, mit den meisten intensiven Läufen der Liga. Also kommt nicht von ungefähr, dass man da jetzt auch da steht, wo man steht. Elversberg ansonsten das Team mit den meisten Ballverlusten der Liga, sogar recht deutlich bislang in der zweiten Liga. Aber man ist eben auf dem zweiten Ball immer da, immer gut. Ich habe es gesagt, viele Sprints, viele intensive Läufe, wo man immer wieder nachsetzt, immer wieder im Gegenpressing aktiv ist. Und ja, ich hatte es auch angesprochen, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Spielglück aktuell auch komplett auf ihrer Seite. Wenn man sich die letzten 4 Partien anschaut, gegen jetzt eben Magdeburg, zuvor gegen Kiel und Fürth waren wir Expected Goals technisch recht deutlich mitunter unterlegen. Gegen Braunschweig war es ausgeglichen. Also ja, durchaus Spiele, wo man wenig Punkte holen kann, wenn man sich nur das anschaut. Aber sie haben 8 Punkte aus den 4 Spielen geholt. Und ja, wie gesagt, das Glück aktuell auf ihrer Seite.
Du hast es angesprochen, Elversberg ein bisschen wie St. Pauli. Im nächsten Spiel empfangen die Elversberger den FC St. Pauli denn dann auch. Der HSV gegen Magdeburg, eine Mannschaft, die den HSV auch zu Hause schon Probleme gemacht hat. Wir dürfen gespannt sein. Eintracht Braunschweig, Fortuna Düsseldorf 1-4. Ja, die Braunschweiger mit Interimstrainer Fitzner, viele Veränderungen in der Anfangsformation. War davon was zu erkennen im Spiel?
Ja, er hat viel probiert, 7-mal gewechselt, davon 3-mal in der Viererkette, hat allerdings offensichtlich keine Früchte getragen. Die Kompaktheit hat da schon früh im Spiel gefehlt. Man hat wirklich die Tiefe schlecht verteidigt. Folglich gab es auch viel Raum für die Fortuna zu bespielen, gleich in der Anfangsphase zu erkennen. Da hat Ciolles 2-mal relativ wenig Gegnerdruck gehabt, konnte dadurch auch unbedrängt den Ball in die Tiefe spielen auf Vermey. Und ja, letztendlich kein Zugriff, was auch nochmal Pfitzner bestätigt hat und teilweise leichtes Spiel für die Fortuna.
Bereits nach 15 Minuten war der Braunschweiger Matchplan, man kann durchaus sagen, komplett vernichtet.
Ja, richtig. Früher 0-2 Rückstand für die Braunschweiger. Also ja, alles, was man sich vorgenommen hatte, musste man wieder über den Haufen werfen. Fortuna hat sich da gleich 2-3 gute Chancen erspielen können. Davon 2 verwandelt, sehr effizient, aber zeigt eben auch die Qualität der Fortunen. Vor allem Ciolles, der da immer wieder als Unterschiedsspieler hervorsticht. Ja, die Braunschweiger mussten in der Folge das Spiel übernehmen, das kam Fortuna natürlich entgegen, hatten da kein Problem, den Braunschweigern den Ball zu überlassen, insgesamt 50-50 Ballbesitz und haben sich dann auch mal angeschaut, was die Eintracht zu bieten hat in der Offensive. Das war leider nicht sehr viel, wenig Ideen gegen eine tiefstehende Fortuna, 75% ihrer Defensivduelle tatsächlich im eigenen Drittel geführt, aber ja, auch gut verteidigt, letztendlich konnte Braunschweig nicht einmal 0,5 Expected Goals aus dem Spiel heraus kreieren.
Könnte man sagen, Braunschweig wieder nichts dazugelernt, wieder uninspiriert, wie jetzt schon in den Vorwochen?
Ja, vor allem war es offensiv dann sehr dünn, nachdem es defensiv schlecht anfing. Passquote war zwar in Ordnung mit 85%, aber meist nur in ungefährlichen Aktionen am Ball gewesen. Fortuna hat es, wie ich gesagt habe, defensiv gut gemacht, Zentrum dicht gemacht und die Angriffe auf den Flügel gelenkt. Ja, die ungefährlichen Halbfeldflanken von Braunschweig waren dann relativ einfach zu verteidigen. Allerdings kamen die Braunschweiger dann doch nochmal zurück nach der Halbzeit. Die Viertelstunde sah nicht schlecht aus, da fiel dann auch der Anschluss. Fortuna in dieser Phase auch etwas zu passiv. 5-1 Abschlüsse für die Braunschweiger und auch das verdiente Anschlusstor. Ja, aber sie machen sich dann mehr oder weniger wieder selbst kaputt, indem man 5 Minuten später mal wieder nach einem Standard, wie schon beim 1-0, ein Tor kassiert.
Die Fortuna zeigt individuelle Qualität, aber ich habe das Gefühl, gegen Braunschweig musste man nicht an die Leistungsgrenze gehen, stimmt das?
Ja, ich habe allgemein bei der Fortuna den Eindruck, da geht auch noch ein bisschen mehr. Es ist jetzt nicht der überragende Fußball, aber allerdings mit sehr hoher Qualität im Kader, auch die Defensive als Grundlage, als Stabilitätsgrundlage und eben auch mit gutem Timing. Ja, war sehr wichtig, dass man da nach dieser Drangphase der Braunschweiger antwortet mit dem 3-1. Läuft eben aktuell auch für die Fortuna. Letztendlich auch nur 6 Schüsse aus Ballbesitz kreiert. Klar, mussten dann auch nach dem frühen 2-0 nicht mehr viel machen. Aber ja, Kritik auf hohem Niveau. Man kann, denke ich, als Spitzenmannschaft noch besser spielen. Allerdings muss man auch sagen, wenn dann die direkte Antwort nicht kommt, wird es sicherlich nochmal interessant. Aber andererseits, das macht eben auch eine Spitzenmannschaft aus. Sie geben eben diese direkte Antwort, haben es dann hinten raus gut runtergespielt, nichts mehr zugelassen, letztendlich noch eins draufgesetzt mit dem 4:1 und letztendlich, ja, unter dem Strich ein verdienter Sieg, bei dem man ja bis auf die Phase nach der Halbzeit das Spiel kontrollierte. Also, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau.
Bei den Braunschweigern muss man am Ende des Tages sagen, die Mannschaft macht sich oft selber das Leben schwer.
Ja, richtig, da ist man bei Standards einfach zu unaufmerksam. Beim 1:0, ja, früher Vorteil für die Fortuna, genauso beim 3:1, wir haben es erwähnt, man nimmt sich immer wieder selbst aus dem Spiel durch diese Unaufmerksamkeiten. Bei Standards, ja, es wäre interessant gewesen, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn man nicht so früh in Rückstand gerät, wenn man dann auch nicht das 3:1 gleich kassiert und die Standards besser verteidigt, aber gehört nun mal auch zum Spiel und auch einer der, ja, aktuell vielen Gründe, warum es bei Braunschweig nicht läuft und ja, aktuell gibt es da wenig Hoffnung.
Lass uns vorausschauen, die Düsseldorfer empfangen Wien-Wiesbaden. Ganz interessantes Duell, Niedersachsen-Derby, Braunschweig-Hannover. Was könnte ein Braunschweiger-Sieg für die Mannschaft bewirken?
Ja, das kann natürlich jetzt nochmal alles komplett drehen, was zumindest die Stimmungslage angeht. Klar, in der Tabelle hinkt man schon einiges an Punkten zurück, aber so ein Sieg würde auch, ja, für den neuen Trainer, dann, der dann kommen soll, ja auch nochmal sehr viel Schwung geben. Aber es wird sehr schwer gegen die Hannoveraner, die sicherlich zu den Top-Mannschaften in dieser zweiten Liga gehören.
Hertha BSC, Paderborn 3:1. Die Hertha beeindruckte insbesondere mit der starken Anfangsphase, oder?
Ja, gehe ich mit. Hertha hat sehr aktiv angefangen. Hertha mit 6 Abschlüssen in den ersten 19 Minuten. Also wirklich, ja, sehr, sehr überlegen gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, Paderborn in den ersten 19 Minuten keinen Abschluss gehabt. Also Hertha da wirklich gut drin gewesen und ja, letztendlich auch in der Folge eine durchaus verdiente 1:0-Führung durch Tabakovic in der Anfangsphase.
Danach hat aber relativ schnell Paderborn das Heft in die Hand genommen.
Ja, muss man auch sagen, nach der Anfangsphase hat Paderborn das Kommando übernommen. Paderborn hatte phasenweise dann 80% Ballbesitz in der Zeit danach. Hertha nach der 19. Minute nur noch 4 Abschlüsse gehabt, ja, also nicht mal so viele wie in der Anfangsphase. Aber, muss man auch sagen, haben eben aus diesen 4 Abschlüssen im weiteren Verlauf des Spiels dann noch 2 Tore gemacht, also sehr effizient gewesen, auch ihre individuelle Qualität unter Beweis gestellt. Ja, ich habe es gesagt, Paderborn, du hast es auch gesagt, Kommando übernommen. Aber warum es dann nicht für mehr gereicht hat, ja, liegt auch daran, dass man einfach wenig hochkarätige Chancen sich erspielen konnte. Im ersten Durchgang Bilbia eine gute Chance, ansonsten eher wenig. Allgemein das Problem ein bisschen gewesen, dass man die Offensivspieler Bilbia, er hatte einige Aktionen, aber ansonsten den schnellen Conte zu selten gefunden hat. Ja, lag für mich auch daran, dass Hertha einfach sehr tief verteidigt hat. Da hat ihnen das frühe 1:0 einfach in die Karten gespielt, haben keine Räume hinter der Abwehr zugelassen, sodass ja, die Hertha dann eben keine Probleme hatte, das Tempo von Conte zu verteidigen, weil einfach kein Raum dafür war. Und dann vor der Halbzeit hat der Hertha noch das 2:0 durch Kenny gemacht, ja, was durchaus schön gespielt war auch.
Paderborn kommt gut aus der Halbzeit, macht es 2:1. Hätte das Spiel auch noch kippen können?
Ja, bin ich schon bei dir, kann man so sagen. Hat auch, ja, will ich nicht sagen, hat darauf hingedeutet, aber nach der Pause wirklich gut rausgekommen. Eine schöne Verlagerung von Mathis Hansen gewesen, dann Hereingabe von Bilbia und dann Muslia, den wir, wie schon gesagt, analysiert haben letzte Woche. Also wer da noch mehr zu Muslia erfahren will, gerne bei Ballorientiert reinschauen. Muslia netzt zum 2:1 ein und dann hätte man, wie du sagst, durchaus denken können, dass es jetzt kippt. Paderborn war dann auch weiterhin am Drücker und deutlich aktiver, aber nicht mal 10 Minuten später mal wieder das Duo Rehse auf Tabakovic, wie schon beim 1:0. Ja, das Duo einfach wieder unglaublich stark und auch für den Sieg verantwortlich.
Rehse und Tabakovic, wirklich ein unglaublich starkes Duo. Was macht diese beiden so stark?
Ja, zum einen Rehse natürlich, der schnelle Flügelflitzer, sage ich einfach mal. Wieder mit einem Sahnetag, hatte 8 Dribblings, 7 Flanken geschlagen. Also ja, wirklich absolute Bestwerte auch mal wieder an dem Tag. 4 Torschussvorlagen, aber eben auch 50% seiner Zweikämpfe gewonnen und 2 Tore vorbereitet. Also wirklich eine Top-Leistung von dem, ja, von dem Flügelspieler. Tabakovic, der Torjäger, hat mit Abstand die meisten Zweikämpfe auf dem Feld bestritten und geführt. Also sich wirklich aufgerieben vorne drin, viel gearbeitet. Ja, immer wieder beeindruckend seine Kopfballstärke, hat 10 von 11 Kopfballduellen gewonnen. Wirklich, ja, ich glaube 91%, wahnsinnig viel. Hat die meisten Schüsse abgegeben und natürlich zwei Tore erzielt. Deswegen kann man durchaus sagen, dass das Duo aktuell die Lebensversicherung der ansonsten nicht immer sonderlich kreativen Herthaner Offensive ist.
Kam dann eigentlich noch eine Reaktion von Paderborn?
Ja, Paderborn, muss man sagen, hat nochmal alles probiert mit Platte und Grimaldi, zwei wirkliche Strafraumstürme eingewechselt, zwei Türme eingewechselt, wenn man sich deren Staturen, deren Größe anschaut. In der Folge dann auch durchaus verständlich viel mit Flanken agiert, 25 Flanken geschlagen, deutlich mehr als sonst, oft durch Obermeier, aber ja, ist nicht mehr zum Torerfolg gekommen, obwohl Leistner nochmal gelb-rot bekommen hat. Kruse wurde dann auch eingewechselt in der 79. Ja, auch immer sehr, sehr interessant, was mit ihm so ist. Wäre durchaus ein Spiel gewesen. Tief verteidigender Gegner, was für ihn wäre. Aber zeigt dann eben auch seinen aktuellen Stellenwert, dass er erst in der 79. Minute eingewechselt wird. Und steht aktuell unter keinem guten Stern.
Okay. Was war letztendlich der Schlüssel für den Herthaner Sieg?
Ja, für mich, dass sie eben gut verteidigt haben, sehr tief, wirklich wenig Balleroberungen gehabt, 55 Balleroberungen mit Abstand, wirklich mit Abstand am wenigsten in der Saison gehabt. Die Hertha jetzt im Schnitt haben sie deutlich über 80 und natürlich, dass sie offensiv sehr effizient gewesen sind. Paderborn auf der anderen Seite spielerisch gut, einmal mehr, aber für mich so ein bisschen aktuell das Problem, wie schon zu Beginn der Saison, viel Ballbesitz, wenig Ertrag, wenn man es runterbrechen möchte.
Vielen Dank soweit. Auch hier der Ausblick. Die Rostocker empfangen Hertha BSC, wie schon erwähnt. Der KSC hat die Paderborner zu Gast. Wie schon in den letzten Wochen kommen wir auch heute wieder zu unserem Stat der Woche. Wir haben einen interessanten Stat für euch gefunden, Julian.
Ja, heute beim Stat der Woche handelt es sich ganz klar um die 11 Kontersituationen von Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit gegen den HSV. Nochmal zur Einordnung, ansonsten über 90 Minuten in dem ganzen Spiel von beiden Seiten, wenn da 4 bis 5 Konteraktionen sind, die klar zu verzeichnen sind, dann ist das schon relativ viel. Deswegen 11 Konteraktionen in einer Halbzeit, absoluter Wahnsinn, zeigt die ja zum einen die Stärke im Umschaltspiel von Kaiserslautern, aber auch die Konteranfälligkeit des HSV.
Vielen Dank, Julian. Damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Sendung. Wir möchten uns wie immer bei euch bedanken fürs Zuhören und freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und möchten euch auffordern, wie immer nicht zu geizen mit Anregungen, mit Kritik, wenn berechtigt. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
Genau, und denkt daran, uns Input zu geben für einen Spieler, den wir für euch analysieren. Also ja, wir freuen uns auf eure Vorschläge und auf die nächste Woche. In diesem Sinne, bis dahin. Servus.
Ciao.
Bye, bye.